Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Warner Mikrofon und im Programm 9% Inflation in Großbritannien. Wie die Briten mit vor allem explodierenden Lebensmittelpreisen kämpfen, mehr dazu gleich. Außerdem umstrittenes Urgestein, warum Hasso Plattner fast 20 Jahre lang SAP-Aufsichtsratschef sein darf. Zunächst aber zur Autobranche, die in Europa nicht nur unter dem Chipmangel leidet, sondern seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine vor allem unter fehlenden Bauteilen. Die Störung der Lieferketten hatte bereits im März für einen Einbruch des europäischen Marktes gesorgt und das setzt sich offenbar fort, wie die aktuellen Zahlen aus Brüssel zeigen. Astrid Korall dazu.
Seit Monaten meldet der europäische Branchenverband ACEA einen Rückgang bei neu zugelassenen Autos. Und dieser Trend setzte sich auch im April fort. So wurden rund 684.000 Fahrzeuge in der EU verkauft. Das sind 20,6% weniger als im Vorjahresmonat. Abgesehen vom ersten Pandemiejahr 2020, als die Produktion zeitweise europaweit stillstand, war dies das schwächste April-Ergebnis seit Beginn der Aufzeichnungen, hieß es vom Branchenverband. Als Grund nannte er die anhaltenden Probleme bei den Lieferketten, was auch am Krieg in der Ukraine liegt. Laut ACEA waren alle wichtigen Länder betroffen, am stärksten Italien. Hier wurden 33% weniger Autos neu zugelassen. In Frankreich und auch in Deutschland sanken die Verkäufe um gut ein Fünftel. Mit zweistelligen Einbußen müssen auch die deutschen Autobauer leben. Die Volkswagen-Gruppe verzeichnete ein Minus von fast einem Drittel. Mercedes und BMW verkauften um die 20% weniger Pkw.
Soweit Astrid Korall und die Zahlen zum europäischen Automarkt, die nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Sebastian Schreiber. Ein erneuter Einbruch also im April beim Absatz. War man darauf vorbereitet?
Ja, das kommt wenig überraschend. Der Automarkt leidet weiter massiv unter den anhaltenden Lieferkettenproblemen. An der Nachfrage, muss man sagen, liegt es nicht. Das IFO-Institut hat Anfang der Woche Zahlen zur sogenannten Auftragsreichweite rausgegeben. Die liegt in der deutschen Autoindustrie bei 7,4 Monaten. So lange könnten Hersteller, aber auch Zulieferer ohne neue Aufträge im Durchschnitt noch produzieren. Über die Lage der Branche habe ich kurz vor der Sendung mit Erik Heimann gesprochen. Er ist Analyst bei Deutsche Bank Research. Einerseits also sind die Auftragsbücher voll, andererseits können viele Aufträge momentan nicht abgearbeitet werden. Das geht schon eine ganze Weile so. Ich wollte von Erik Heimann wissen, wie schwer trifft das die Branche?
Nun, die Autohersteller haben dieses Problem bislang recht gut verkraftet, denn sie haben sich vor allem auf die Produktion von margenstarken Fahrzeugen konzentriert, wo sie also pro Fahrzeug mehr Geld verdienen, sodass die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse bei den Autoherstellern bislang gut ausgefallen sind. Ein bisschen problematischer ist das schon für die Zulieferer, denn die leiden jetzt tatsächlich darunter, dass die Autohersteller die Teile und Komponenten nicht abrufen, dass dort die Nachfrage jetzt tatsächlich schon einen Dämpfer erfährt.
Sie sprechen das schon an. Im vergangenen Jahr haben viele Autobauer auf diese Lieferkettenproblematik reagiert, indem sie die Preise angehoben haben. Sie haben gerade von den margenstarken Fahrzeugen gesprochen. Teilweise gab es da ja tatsächlich auch Rekordergebnisse. Ist das denn eine Taktik, die man einfach immer so weiter verfolgen kann, die auch in diesem Jahr nochmal funktionieren kann, nach dem Motto weniger Autos, aber dafür teure Autos?
Ich würde das nicht als Taktik bezeichnen, denn tatsächlich sind diese Engpässe bei Vormaterialien, insbesondere bei Halbleitern, ja ein Problem für die gesamte Branche, selbst wenn die operativen Ergebnisse bei den Autoherstellern gut ausgefallen sind. Aber ja, die Autoindustrie insgesamt wird sich in Zeiten von Knappheiten weiterhin darauf konzentrieren, dass man vor allem dort produziert und die Produktion hochhält, wo man nachher auch mit dem verkauften Auto mehr Geld verdienen kann. Also insofern ist das eine Notlösung. Von Taktik würde ich tatsächlich nicht sprechen.
Die Preise für die Autos sind das eine, die Nachfrage für diese Fahrzeuge das andere. Bislang ist diese Nachfrage hoch, die Auftragsbücher sind voll, aber das ist ja nicht frei von Risiken. Die Konjunkturprognosen weltweit werden zurückgestuft. Es gibt einige Baustellen der Weltwirtschaft. Droht da aus Ihrer Sicht auch eine Nachfrageflaute, wenn diese bestehenden Aufträge erstmal abgearbeitet sind?
Zumindest werden die höheren Preise bei der Nachfrage auch wirksam werden, nicht nur in der Autoindustrie, sondern insgesamt. Jetzt profitiert die Branche natürlich davon, dass die Auftragsbücher noch gut gefüllt sind, aber sie deuten schon richtig an, wenn die Preise hoch bleiben, und das gilt ja auch für viele andere Preise im Konsumgüterbereich, dann wird sich das auf die Nachfrage auswirken und dann könnte es, nachdem die Aufträge abgearbeitet sind, dann auch von der Nachfrageseite her wieder eine schwächere Phase geben. Ich wäre aber in der kurzen Frist noch relativ entspannt, denn bislang dominieren noch die Materialengpässe und gerade die Chipknappheit dürfte noch bis 2023 eine Rolle spielen, sodass da auch noch einige Aufträge neu hinzukommen werden. Also insofern ist das kein Problem für die nächsten Monate, sondern eher perspektivisch nach dem aktuellen Zyklus bei den Materialengpässen.
Wir haben über den Rückgang der Neuzulassungen in der Europäischen Union gesprochen, aber das ist nicht der einzige Markt, auf den die Autohersteller schauen. Da geht es vor allen Dingen auch um China, da geht es um die USA. Können diese Märkte in der gegenwärtigen Situation das Geschäft der Autoindustrie stützen?
Na, grundsätzlich ist China sehr wichtig für die Gewinne der Autohersteller und auch der Zulieferer. Jetzt mit Blick auf die Stückzahlen sieht man aber auch in China, dass der Jahresauftakt nicht gelungen ist. Dort spielt vor allen Dingen die Corona-Pandemie eine Rolle, denn das Land hat noch keinen Weg aus der Null-Covid-Strategie gefunden. Wenn dann regional beim Auftreten von Corona-Infektionen ganze Regionen stillgelegt werden, dann hat das natürlich einen Effekt auch auf die Autonachfrage mit Ausgangssperren und so weiter. Also insofern kann mit Blick auf die Stückzahlen China bislang noch nicht das Ruder rumreißen. Und auch in den USA ist der Jahresauftakt eher schlecht ausgefallen. Hier spielen vor allem gestiegene Preise eine Rolle. Natürlich auch die Knappheiten bei Vorprodukten, aber die Preissteigerungen in den USA haben schon auch bei den Nachfragespuren hinterlassen.
Sagt Erik Heimann, Analyst bei Deutsche Bank Research. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Dann schauen wir doch nochmal zur Abrundung auf die Autoaktien heute. Gibt es da Bewegung?
Ja, die Autoaktien sind weitestgehend unberührt von diesem Einbruch der Neuzulassungen im April in der EU. Da gibt es keine riesigen Bewegungen. Man kann davon ausgehen, dass die Analysten mit diesen Zahlen gerechnet haben. Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz zum Beispiel sind da aktuell in der Gewinnzone unterwegs. Insgesamt aber kommt der DAX heute nicht so recht vom Fleck. Die deutsche Leitbörse notiert aktuell bei einem Stand von 14.151. Punkten. Ein Minus von 0,25% ist das.
Die Windkrafttochter Gamesa bereitet Siemens Energy schon seit geraumer Zeit Probleme. Wir haben berichtet, dennoch wird jetzt eine Komplettübernahme in Erwägung gezogen. Was steckt dahinter?
Ja, Gamesa ist ja wirklich so eine Art Sorgenkind von Siemens Energy. Das spanische Unternehmen macht Verluste, auch wenn die Windkraft natürlich ein Zukunftsmarkt ist. Die Nachrichten über eine mögliche Komplettübernahme kommen an der Börse gut an. Bislang hält Siemens Energy ja gut 2/3 der Anteile. Aber es heißt, bei einer Übernahme könne Siemens Energy die Schwierigkeiten bei Gamesa besser abstellen und Synergien schaffen. Die Aktie von Gamesa ist in die Höhe gesprungen, ein Plus von 12%. Siemens Energy legt um 2,5% zu.
Und dann gibt es noch eine ganze Reihe an Hauptversammlungen heute, zum Beispiel die der deutschen Börse. Die zeigt sich jetzt zuversichtlicher als bislang. Stützt das den Kurs?
Ja, bei der deutschen Börse geht es um 1% bergauf. Der Konzern geht davon aus, die Prognose für das laufende Jahr übertreffen zu können.
Und TUI hat frisches Geld eingesammelt, eine Kapitalerhöhung, um die Staatshilfen weiter zurückzuzahlen. Reagiert der Kurs darauf?
Ja, deutlich. Dort gibt es für die Aktie, die in London notiert ist, ein dickes Minus von 11% aktuell.
Und dann bleiben wir in London. In Großbritannien ist die Inflation jetzt auf 9% gestiegen. Gibt es darauf eine Reaktion?
Ja, durchaus. Und zwar beim Pfund Sterling. Das ist auf Talfahrt gegangen, heute zum Dollar in der Spitze bis zu 1% Verlust für das Pfund.
Und dann schauen wir doch auf den Euro. Was macht der?
Der Dollar. 1,0510 aktuell der Kurs. Die Umlaufrendite stabil bei 0,91%. Und der Goldpreis, die Feinunze bei 1.811 Dollar.
Sebastian Schreiber war das. Vielen Dank nach Frankfurt. SAP, der Softwarekonzern aus Walldorf, der feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen, was gleichzusetzen ist mit 50 Jahre Hasso Plattner. So lange mischt der SAP-Mitbegründer schon mit, unter anderem als Vorstandssprecher und seit 2003 bereits als Aufsichtsratschef. Für die einen ist der Wahlkalifornier ein Stabilitätsanker und Garant für Kontinuität, für die anderen allerdings ein Hindernis für eine dringend notwendige personelle Neuaufstellung. Aufstellung bei SAP. Heute wird der 78-Jährige voraussichtlich dennoch wiedergewählt auf der Hauptversammlung. Michael hat dazu.
Urgesteine, das trifft es im Fall SAP und Hasso Plattner ganz gut. Europas größter Softwarekonzern feiert gerade sein 50-jähriges Bestehen. Und der heute 78-jährige Mitgründer Hasso Plattner will für weitere 2 Jahre den Vorsitz des Aufsichtsrates des Konzerns führen.
Meine Position als Aufsichtsratsvorsitzender in die richtige Hände zu übergeben, ist für mich eine sehr wichtige und auch emotionale Aufgabe, an der ich schon seit langer Zeit oder seit einiger Zeit arbeite.
So Hasso Plattner auf der online abgehaltenen Aktionärsversammlung des Konzerns. Plattner begründet das damit, dass ein möglicher Nachfolger aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen ist. Zudem soll der oder die zukünftige Vorsitzende des Aufsichtsrates auch Deutsch sprechen können.
Und ich hoffe, dass wir ein Mitglied des Aufsichtsrats für diese Aufgabe gewinnen können und nicht jemand von außen holen müssen.
Das grenzt die Möglichkeiten natürlich zusätzlich ein. Allerdings stellt sich dann erst recht die Frage, warum der Findungsprozess so lange gedauert hat und noch 2 weitere Jahre dauern soll. Immerhin hat Hasso Plattner die im Unternehmen für den Aufsichtsrat beschlossene Regelaltersgrenze von 75 Jahren längst überschritten. Auch sitzt er mit fast 20 Jahren weit über der gewünschten Regelzugehörigkeitsdauer von 12 Jahren im SAP-Kontrollgremium. Großaktionäre wie die Fondsgesellschaft Union Investment kritisieren das und wollen gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden stimmen. Auch die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, DSW, sieht seine erneute Kandidatur kritisch.
Ehrlich gesagt, wir diskutieren schon seit 10 Jahren über seine Nachfolge im Aufsichtsratsvorsitz. Und immer wieder hat er es dann verschoben. Und ich denke, es gehört zu einem guten Aufsichtsrat, dass er auch seine Nachfolge im Vorsitz entsprechend klärt.
Sagt Jella Benner-Heinacher, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin bei den Aktionärsschützern der DSW.
Wahrscheinlich spielt auch eine Rolle, dass natürlich Hasso Plattner als Gründer immer noch wesentlichen Beitrag bei SAP leistet, also auch operativ. Vielleicht ist es deshalb etwas schwerer, sich von der Rolle zu lösen. Aber ich denke, es sind 2 Paar Schuhe. Das eine ist sicherlich der sehr wertvolle Beitrag von Hasso Plattner. Und die andere Sache ist seine Aufgabe als Vorsitzende des Aufsichtsrates. Das sind eigentlich 2 Paar Schuhe.
Kritische Fragen musste sich das SAP-Management bei der Hauptversammlung auch anhören, weil das Unternehmen vergleichsweise spät die Entscheidung getroffen hatte, nach Kriegsbeginn seine Geschäfte in Russland konsequent herunterzufahren und dann vollständig einzustellen. Und schließlich sind einige Investoren auch unglücklich über den Verlauf des Aktienkurses der Software-Schmiede. Die DSW liest darin Zweifel von Anlegern, ob der Konzern bei der Umstellung auf zukunftsträchtige Mietsoftware in der Cloud auf gutem Kurs ist oder gegenüber der internationalen Konkurrenz an Boden verliert.
Über die SAP-Hauptversammlung Mischa Erhardt. Und wir schauen nach Mecklenburg-Vorpommern, wo die Klimastiftung, die eigens für den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 gegründet wurde, nun doch nach langem Hin und Her aufgelöst wird. Was allerdings politisch noch aufgearbeitet wird, heute setzt der Landtag einen Untersuchungsausschuss ein. Bleibt die Frage, was eigentlich aus der 1230 Kilometer langen Gasleitung wird, in der sich derzeit noch immer 177 Millionen Kubikmeter Gas befinden und das in einer drohenden Gasnotlage. Silke Hasselmann hat sich dazu erkundigt.
Weil die Doppelröhren frisch verlegt und erst kürzlich technisch geprüft worden sind, seien derzeit weder eine Inspektion noch eine Wartung nötig, erklärt das Bergamt Stralsund auf unsere Nachfrage. Das ist als Planfeststellungs- und Aufsichtsbehörde zuständig für den Leitungsabschnitt in den deutschen Hoheitsgewässern und steht in ständigem Kontakt zu den Sachverständigen und zum Vorhabenträger Nord Stream 2 AG. Das Problem: Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat die Bundesregierung die ohnehin hinausgezögerte Zertifizierung des Pipeline-Betreibers durch die Bundesnetzagentur ganz ausgesetzt. Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 gilt, zumindest als Gaslieferant, politisch als beerdigt. Die Nord Stream 2 AG kann jedenfalls über ihre 10 Milliarden Euro teure Pipeline nach wie vor kein Gas verkaufen. Kürzlich meldete sie Insolvenz bzw. Konkurs an, wie es an ihrem Geschäftssitz im schweizerischen Kanton Zug heißt. Ende voriger Woche wurde bekannt, dass es einen sogenannten provisorischen Sachwalter gibt, der mit Erlaubnis des Gerichts in den nächsten 4 Monaten Gespräche mit den Geschäftspartnern und Gläubigern von Nord Stream 2 führen darf, darunter auch der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb der umstrittenen Klimastiftung MV, der sich an der Fertigstellung der Pipeline beteiligt hatte. In dieser Vorphase des Konkursverfahrens bleibt die Nord Stream 2 AG der Vorhabenträger und Ansprechpartner, so das Bergamt Stralsund. Wird das Konkursverfahren offiziell eröffnet, müsste es sich fortan an den Sachwalter wenden. Nun gibt es für die Pipeline ein umfangreiches und genau definiertes Wartungsprogramm, wenn sie in Betrieb ist. Letzteres ist auf lange Sicht nicht der Fall. Derzeit versuchen Sachverständige im Auftrag des Stralsunder Bergamtes herauszufinden, was mit einem Minimalaufwand wann nötig sein wird, sollte die Nord Stream 2 AG liquidiert und kein anderer Betreiber gefunden werden. Was das bereits in der Röhre befindliche Gas angeht, so kann es der Lieferant Gazprom nicht einfach zurückholen oder aus der Pipeline saugen. Um den Druck zu entlasten, könnte man das Gas am Empfängerende in Lubmin herauslassen und es in die europäische Gasanbindungsleitung Eugal Richtung Tschechien umleiten, so die Fachleute aus Stralsund. Allerdings, sobald Gas fließt, sind Zahlungen an den Lieferanten fällig. Gazprom soll aber gerade kein Geld für Gaslieferungen über Nord Stream 2 erhalten, um damit nicht indirekt die russische Kriegskasse zu füllen, politisch also keine Option.
Silke Hasselmann über die Gaspipeline Nord Stream 2, die trotz Stilllegung noch immer gut gefüllt ist, im Gegensatz zu den Gasspeichern, die sich derzeit hierzulande ja nur langsam füllen. Die erste Stufe des Notfallplans Gas hat die Bundesregierung bereits ausgerufen und sollte sich die Gasknappheit verschärfen. Bei einem russischen Lieferstopp zum Beispiel müsste die Bundesnetzagentur bei Stufe 3 irgendwann Gasmengen zuteilen. Wie das aussehen könnte, hat der Chef der Bundesnetzagentur jetzt erstmals skizziert. Aus Berlin dazu Hans-Joachim Viehweger.
Die Wohnung bleibt warm, das Schwimmbad bleibt zu. Das sind zwei der Eckpunkte, die Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur, für den Fall eines akuten Gasmangels nennt. Demnach würden private Haushalte auch im Fall eines russischen Lieferstopps weiter mit Gas versorgt, ebenso wie Feuerwehr, Polizei, Krankenhäuser oder Schulen. Auch Gewerbebetriebe mit einem Gasverbrauch von bis zu 1,5 Millionen Kilowattstunden im Jahr müssten sich keine Sorgen machen, so Müller gegenüber der FAZ. Darunter fallen Bäckereien und Supermärkte. In der Industrie dagegen werde die Versorgung im Notfall von 6 Kriterien abhängen, so von der Bedeutung eines Unternehmens für die Versorgung der Allgemeinheit. Das spiele zum Beispiel bei Lebensmitteln und Medikamenten eine Rolle, so Müller. Außerdem werde der volks- und betriebswirtschaftliche Schaden im Fall einer Abschaltung geprüft. In manchen Industrien gingen Produktionsanlagen kaputt, wenn sie nicht dauerhaft mit Gas versorgt werden. Freizeiteinrichtungen wie beispielsweise Schwimm- und Spaßbäder müssten sich dagegen als erste auf Abschaltungen einstellen. Idealerweise komme es dazu aber gar nicht, so der Chef der Bundesnetzagentur. Bis zum Beginn der kalten Jahreszeit sollen die Gasspeicher wieder ordentlich gefüllt sein.
Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger. Und wir schauen zum Schluss nach Großbritannien, wo die britische Notenbank schon früh angefangen hat, noch vor dem Ukraine-Krieg, der die Energiepreise zusätzlich nach oben trieb, ihre Geldpolitik zu straffen. 4 Zinserhöhungen gab es bereits im letzten halben Jahr gegen die hochschießende Inflation im Land. Doch bislang bleiben diese ohne Wirkung. Im April betrug die Inflation in Großbritannien satte 9%. Aus London berichtet Christine Heuer.
Seit Monaten ächzen die Briten unter explodierenden Lebenshaltungskosten. Und es wird immer schlimmer. 9% Inflation jetzt werden nach Schätzung der Notenbank am Jahresende nochmal getoppt. Dann sind 10% wahrscheinlich. Außenministerin Liz Truss führt die Entwicklung auf die Häufung internationaler Krisen zurück, von der Pandemie bis zu Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das sei überall auf der Welt gleich, so stellt es die Ministerin dar. Und unterschlägt dabei, dass die Inflation im Vereinigten Königreich trotzdem deutlich höher ist als in allen anderen G7-Staaten, was viele Ökonomen auf die zusätzlichen Lasten durch den Brexit zurückführen. Das ist ein globales Problem. Wir sehen weltweit sehr hohe Inflationsraten, auch in Europa und den USA. Wir können die Folgen nicht für alle komplett abfedern, aber wir schauen uns an, was wir noch tun können, um Familien in Not zu unterstützen. Wir wissen, dass es sehr schwere Zeiten sind. Was die Regierung noch zu tun gedenkt, hat sie bislang nicht verraten. Der Premierminister kündigte letzte Woche kurzfristige Maßnahmen an, ohne Details zu nennen. Die Opposition hat eine Spekulationssteuer für Energiekonzerne und einen Nothaushalt ins Gespräch gebracht. Aber noch verweist Downing Street auf ein Hilfspaket von insgesamt 22 Milliarden Pfund, umgerechnet fast 26 Milliarden Euro für die ärmsten Haushalte. Der Großteil davon wird allerdings von der jüngsten Steuererhöhung der Regierung im April aufgefressen. Die Bürger haben weniger Geld im Portemonnaie. Gleichzeitig klettern die Preise vor allem für Gas, Benzin und Lebensmittel, also für Dinge, auf die niemand verzichten kann, in immer weitere Höhen. Die Kaufkraft sinkt und sinkt. Andrew Bailey, Chef der englischen Notenbank, warnt, dies treffe vor allem ärmere Briten extrem hart.
I recognize the hardship this will cause for many people in the UK, particularly those on the lowest incomes, who are hit hardest by increases in the prices of basic necessities like food and energy.
Zuletzt sprach Bailey sogar von einer Krise apokalyptischen Ausmaßes, weil die Ukraine im Krieg keinen Weizen mehr liefern kann. Binnen eines Jahres sind die Lebensmittelpreise in Großbritannien um 7% gestiegen. Schon jetzt ist klar, dass auch Heizung und Strom im Herbst noch teurer werden. Wie die Briten damit umgehen, haben sie jetzt in einer Umfrage geschildert. 2 von 3 Bürgern drehen die Heizung ab, weil Gas zu teuer geworden ist. Viele kaufen weniger Lebensmittel in billigeren Supermärkten ein. Manche lassen Mahlzeiten ausfallen, die meisten das Auto stehen, so oft es geht. Wie das Rentnerpaar Mike und Elf Gibbons. Die Benzinpreise sind gestiegen und von hier bis Stoke-on-Trent sind es mehr als 300 Kilometer, nur eine Strecke. Das macht es sehr schwer für uns, unsere Familie regelmäßig zu sehen, weil wir es uns einfach nicht mehr leisten können.
As pensioners, everything is negative.
Für Rentner ist alles negativ. Das einzig Positive ist, dass wir trotzdem glücklich sind.
The only positive we've got in life is we're happy.
We are happy, yeah. 9% Inflation in Großbritannien, unsere Deutschlandfunk-Korrespondentin Christine Heuer berichtete. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau, darin die EU-Kommission, die ihre Wachstumsprognose für die Eurozone für dieses Jahr wegen des Ukraine-Kriegs deutlich auf 2,7% gesenkt hat.
Dazu schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung: Rote Laterne für Deutschland. Nur noch 1,6% Wachstum traut die EU-Kommission der deutschen Wirtschaft im laufenden Jahr zu. Die Bundesrepublik ist damit, neben Estland, Schlusslicht in der EU. Die Prognose aus Brüssel ist zunächst nur ein Schlaglicht. Sie belegt vor allem, dass die große Export- und Industrienation Deutschland besonders stark unter den Folgen von Pandemie und Krieg leidet, weil Lieferketten gestört sind und Preise explodieren. Diese Sonderfaktoren sind hoffentlich nicht von Dauer. Die Süddeutsche Zeitung befasst sich mit den gestiegenen Preisen für Agrarprodukte. Es sind Regeln denkbar, die in extremen Situationen die Märkte abkühlen. Bei allem sollte Spekulation geregelt, aber nicht abgeschafft werden. Entscheidend für die Krise sind nicht Spekulanten, sondern die Natur, das Klima, außerdem politische Entscheidungen. Zum Beispiel das Exportverbot, das Indien soeben für seinen Weizen erlassen hat, vor allem aber der Raubkrieg Putins in der Ukraine. Spekulation birgt Risiken, aber sie ist nicht das Hauptproblem, sondern im besten Fall ein Teil der Lösung. Das Handelsblatt schaut bereits auf die morgige Hauptversammlung der Deutschen Bank. Nach 10 Jahren im Amt räumt der Aufsichtsratsvorsitzende Paul Achleitner seinen Posten für den voraussichtlichen Nachfolger, den Niederländer Alexander Weinertz. Kein Glamour, keine große Vision wie bei Achleitner. Weinertz ist ein ganz normaler europäischer Manager für eine zunehmend normale Bank. Die Deutsche Bank hat in der Spätphase der Ära Achleitner ganz sicher große Fortschritte gemacht. Das Institut hat wieder eine Zukunft. Aber die nächsten Jahre, die dann wohl Alexander Weinertz beaufsichtigt, werden darüber entscheiden, ob es auch für eine eigenständige, selbstbestimmte Zukunft reicht. Die von zahlreichen Städten erhobene Bettensteuer für private Hotelübernachtungen ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Das entschied das Bundesverfassungsgericht. Die Badische Zeitung aus Freiburg findet deutliche Worte. Nach diesem Konjunkturprogramm für Juristen sind wir so klug wie vor der schwarz-gelben Klientelaktion. Hotelübernachtungen werden halt ordentlich besteuert. Dass die Hoteliers nun wehklagen und auf die harten Pandemiejahre verweisen, sei ihnen unbenommen. Nur gehört zum ganzen Bild, dass der Steuerzahler auch diese Branche mit üppiger Staatshilfe durch die Corona-Zeit trug.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Zur Klimastiftung für Nord Stream 2 und zum Untersuchungsausschuss, der dieses umstrittene Konstrukt nun aufarbeiten soll, gleich mehr dann in Deutschland heute nach den Nachrichten mit Sabine Schmidt am Mikrofon. Und auch zum 9-Euro-Ticket, dem eine Blockade aus Bayern droht in den nächsten Tagen. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.